Wir hatten Ende September, wenn ihr euch erinnert, einen Zeugnisgottesdienst, wo wir verschiedene Zeugnisse gehört haben von unseren Geschwistern hier. Und mich freuen solche Zeugnisse immer wieder zu hören und zu sehen, vor Augen geführt zu bekommen, wie Gott im Leben seiner Kinder wirkt. Schon bevor wir es merken, am Wirken ist und Dinge gebraucht, um uns zu sich zu ziehen. Ich habe mich sehr gefreut, diese Zeugnisse zu hören, und ich glaube, wir können nicht genug Zeugnisse hören, um vor Augen geführt zu bekommen, dass Gott uns nah ist und uns nachgeht. Was wir nicht so oft hören, also wir hören oft Zeugnisse, wie Gott Menschen zum Glauben führt, wie wir zum Glauben gekommen sind, selber auch, aber wir hören nicht so oft Zeugnisse darüber, wie wir im Glauben bleiben, trotz der Krisen, die wir im Glauben auch erleben. Solche Zeugnisse hört man nicht so oft. Obwohl diese Zeugnisse mindestens so hilfreich wären, weil Glaubenskrisen erleben wir alle irgendwann, oder? Was tust du, wenn du in einer Glaubenskrise steckst? Wie überwindest du deine Krise und behältst den Glauben? Das ist eine sehr relevante Frage, oder? Für unser Glaubensleben. Wie überlebe ich im Glauben? Selbst wenn ich kurz davor stehe, den Glauben vielleicht an den Nagel hängen zu wollen. Und hier heute Morgen haben wir ein Zeugnis. Ein Zeugnis Asafs in Psalm 73, den Lobpreisleiter zu König Davids Zeiten. Das ist keine kleine Persönlichkeit. Aber der Lobpreisleiter Israels gibt uns Zeugnis über seine Glaubenskrise und wie er fast vom Glauben abgefallen wäre. Schau mal Vers 1 und Vers 2. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Das ist ein Glaubensbekenntnis von Asaf. Nur gut ist Gott gegen Israel, ist ein Glaubensbekenntnis. Aber schau Vers 2. Ich aber... Fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Wir haben hier ein Glaubensbekenntnis, aber auch ein Bekenntnis zur Glaubenskrise. Und dieser Fehltritt, den Asaf hier meint, das ist mehr als einfach nur ein Fehler, den er machen hätte können. Es ist viel mehr als das. Schau mal Vers 13, wenn wir weitergehen. Genau. Da sagt Asaf, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Ganz umsonst. Ganz umsonst war mein Glaube. Ganz umsonst ist mein Glaube, heißt so viel wie, ich mag ihn ebenso gut an den Nagel hängen. Hier hat Asaf wirklich eine Glaubenskrise gehabt. Wie kommt man an diesen Punkt? Das ist der Punkt, vor dem wir Gläubigen uns fürchten, ja? Dass wir den Glauben verlieren könnten. Dass es uns zu viel werden könnte. Wie kommt man an diesen Punkt? Wie ist Asaf an diesen Punkt gelandet? Und vor allem aber die wichtigere Frage ist doch, wie ist er davon wieder weggekommen? Und das ist, worum es in Psalm 73 geht. Wir hatten in Vers 1 und 2 die Einleitung zu diesem Psalm. Und wir haben hier zwei Punkte, worum es im Psalm 73 geht. Einmal die Krise ausgelöst in Vers 3 bis 14 und dann die Krise überwunden in Verse 15 bis 28. Der Psalm lässt sich also gut in zwei Teile teilen. Die Krise ausgelöst, 3 bis 14, die Krise bewältigt, 15 bis 28. Und in diesen beiden Punkten werden wir uns jetzt durch den Psalm miteinander durcharbeiten. Punkt 1, die Krise ausgelöst. Und was die Krise ausgelöst hat, das sehen wir in Vers 3. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Der Auslöser für Asafs Krise war Neid. Zumindest war das Problem auf der Oberfläche. Neid. Und Neid ist uns nicht ganz unbekannt, oder? Würde ich jetzt behaupten. Du schaust dir die Leute an um dich herum und du siehst, wie gut es ihnen geht. Und das in sich selbst muss noch kein Anstoß sein für uns. Ja? Vielleicht freuen wir uns ja auch mit den Leuten um uns herum, denen es gut geht. Vielleicht können wir uns da sogar echt mitfreuen. Und unser Problem und Asafs Problem ist aber, dass es den Gottlosen so gut geht. Und uns selbst, die wir Gottes Kinder sind, vielleicht nicht so gut geht, wie wir es uns wünschen würden. Das ist, wenn unsere Füße zu wanken beginnen, oder? Wenn wir uns vergleichen mit denen, die gottlos sind, die von Gott überhaupt nichts wissen wollen und es denen viel besser geht als uns, die wir Gott lieben und nachfolgen. Da geraten wir ins Wanken. Asaf sieht all diese Gottlosen in Verse 4 bis 12 und ist ganz perplex wegen der Tatsache, wie gut es denen geht, trotz ihrer Gottlosigkeit. Sehen wir uns das an, Vers 4. Denn sie, die Gottlosen, leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Die Gottlosen leben ein sorgenfreies und üppiges Leben, soweit es Asaf beobachten kann. Und vielleicht wir auch. Und es ist nicht, dass sie darum dankbar wären oder großzügig. Nein, alles, was dieses sorgenfreie und üppige Leben bewirkt in ihnen, ist ihr Hochmut. Schau Vers 6 bis Vers 9. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie, sie reden, als käme es vom Himmel. Und was sie sagen, muss gelten auf Erden. Das Gute und sorgenfreie Leben, das ihnen gewährt ist, macht die Gottlosen nicht zu dankbaren Menschen, die großzügig sind, sondern zu hochmütigen, eingebildeten, boshaften und herrschsüchtigen Tyrannen. Und trotzdem gewährt Gott es ihnen das lange und gute und sorgenfreie Leben. Und nicht nur das, nicht nur lässt Gott es ihnen so gut gehen, sie ernten dafür auch noch die Anerkennung der Menschen. Schau Vers 10. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Wahrscheinlich nicht wörtlich, sondern eher, es wird ihnen Beifall geklatscht. Und alle Aufmerksamkeit und Ehre und Anerkennung wird von ihnen wie aufgesogen. Sie tun so, als wäre alles ihr Verdienst, als wären sie die Macher ihres Wohlergehens, als wären sie die Schöpfer ihres eigenen Glücks. Und dabei nehmen sie sich heraus, was allein Gott gebühren würde an Anerkennung und Ehrerbietung. Und hier kommt der Gipfel ihres Hochfahrens gegen Gott in Vers 10. Sie sagen, Vers 11, sie sagen, sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Und das ist doch echt ironisch, oder? Dass Gott der Geber aller ihrer Gaben ist und sie sich aber dieser Gaben rühmen und so tun, als würde es der Geber nicht sehen und merken. Und im Angesicht dieses Höhepunktes des menschlichen Stolzes und der Rebellion gegen Gott, bei all dem Wohlergehen, ruft Asaf ganz desillusioniert, Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut. Und sie werden reich. Und das stimmt, oder? Wenn wir das so beobachten in dieser Welt. Dass gottlos nicht bedeutet, dass es einem schlecht gehen muss, sondern umgekehrt auch. Dass es denen gut geht, dass sie reich werden, ein scheinbar sorgenfreies Leben leben. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Und vielleicht würden wir Asaf jetzt beruhigen wollen, wenn der Asaf ein Kollege von uns wäre, ein Bruder. Dann würden wir ihn vielleicht beruhigen wollen, indem wir sagen, Asaf, weißt du, Gott ist nun einmal ein großzügiger Gott. Er ist ein gnädiger Gott. Dass es den Gottlosen so gut geht, ist eine Auswirkung seiner Güte und seines Wohlwollens, dass sich ja sogar in der Gesundheit, dem Wohlergehen und der Sorglosigkeit der Gottlosen zeigt. Und vielleicht könnten wir Gotteskinder uns damit auch arrangieren, ja, dass es den Gottlosen so wohl ergeht, solange wir Gotteskinder dieselbe Erfahrung an Gesundheit, Wohlergehen und Sorglosigkeit machen würden, oder? Ich könnte gut damit leben, dass die Gottlosen alles haben und alles bekommen von Gott, wenn es mir selbst auch so gehen würde. Und uns Gott ebenso großzügig beschenkt. Dann mögen wir mit der Großzügigkeit Gottes den Gottlosen gegenüber leben können und uns einfach freuen, dass wir an diesen Gott glauben dürfen. Aber Asaf würde dir jetzt entgegnen, an Gott glauben, Stefan, tat ich ganz umsonst. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Ich bin ein Kind Gottes und ich versuche zu tun, was richtig ist und Gott die Ehre zu geben und ihm die Anerkennung zu geben, ihm zu folgen. Und was habe ich davon? Ich bin den ganzen Tag geplagt. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Mit anderen Worten, jeden Tag, den ganzen Tag, leide ich, Kind Gottes, während die Gottlosen ein sorgenfreies, heiteres Leben leben. Sorry, aber mein Glaube scheint ganz umsonst zu sein. Ich habe alles versucht, richtig zu machen. In puncto Beziehung und sexueller Reinheit. Ich habe gewartet und ich habe trotzdem keinen Partner bekommen. Ich habe mich nicht hineinziehen lassen in die Schwindeleien meiner Arbeitskollegen. Aber ich bin der Einzige, für den sich das nie in der Firma ausgezahlt hat. Ich habe nicht versucht, mich anderen vorzudrängen und über Leichen zu gehen, um im Beruf vorwärts zu kommen. Und trotzdem werden dauernd andere bevorzugt und belohnt. Ich versuche, meine Kinder im Glauben zu erziehen. Und trotzdem scheinen meine Kinder ständig fehlzugehen. Haben Schwierigkeiten in der Schule. Ich bitte Gott jeden Tag für mein Wohlergehen. Ich sauf, rauch und fress nicht, sondern führe ein frommes Leben und bin trotzdem laufend krank. Weißt du was? Ganz umsonst. Ganz umsonst habe ich geglaubt. Und es scheint, die Gottlosen sind besser dran als ich. Und du magst an so einem Punkt vielleicht immer noch an Gott glauben, aber innerlich sagen, du Gott, du hast mich im Stich gelassen. Ganz umsonst habe ich dir vertraut. Und damit sind wir am Abgrund von Asafs oder unserem Glauben angelangt und vom Fall nur mehr so weit entfernt. Wie leicht hätte ich jetzt einen Fehltritt getan, hat Asaf gesagt. Und vielleicht kannst du Asafs Krise echt nachvollziehen. im Angesicht davon, wie gut es denen geht, die von Gott überhaupt nichts wissen wollen, die sich nichts scheren darüber, wer Gott ist. Und bist selbst aber dauernd geplagt mit Leiden, obwohl du dein Herz rein gehalten hast und deine Hände in Unschuld gewaschen hast. Wir können echt an den Punkt kommen, wo solche Zweifel aufkommen, dass Gott es gut mit uns meint, oder? Und es ist an diesem Punkt, an diesem Abgrund, wo wir umkehren müssen, bevor wir fallen. Und vielleicht denken wir aber, nein, Gott muss umkehren. Gott ist der, der mir erst etwas geben muss für meinen Glauben, den ich investiert habe. Gott muss umkehren. Ganz leicht kann uns das passieren, dass wir das sagen. Aber du siehst, was da gerade passiert, oder? An dem Punkt. Wenn wir so denken, dann haben wir unsere Gotteskindschaft in einen Tauschhandel verwandelt mit Gott. Ich, Stefan, halte mein Herz rein und du schenkst mir dafür Wohlergehen. Ich wasche meine Hände in Unschuld und du verschaffst mir dafür Sorglosigkeit. Deal? Siehst du, was hier beinahe passiert wäre mit Asaf? Oder vielleicht mit uns, wir haben Gott zu unserem Automatengott gemacht. Reinheit und Unschuld oben rein, Wohlergehen und Sorglosigkeit unten raus. Mit anderen Worten, Gott könnte von uns aus ruhig auch eine Maschine sein, solange sie hergibt, was wir brauchen. Wir haben Gott in einen Niemand verwandelt. Gott den Geber vergessen und seine Geschenke, die Gaben, vergöttert. Und vielleicht merken wir das überhaupt nicht. Aber am Neid Asafs oder unserem gegenüber den Gottlosen wird das sichtbar. Wie kann es denn sonst passieren, dass Gläubige die Gottlosen wirklich beneiden? Wie kann das passieren? Wie kann es passieren, dass wir die ohne Gott sind, beneiden? Wenn wir die Gottlosen wirklich beneiden, ist das ein Bekenntnis, dass es vielleicht besser wäre, aus unserer Sicht auch Gott los zu sein. Und wir sehen plötzlich, warum Asafs beinahe Fehltritt nicht nur ein kleiner Fehler war, sondern eine echte große Krise, die ihm fast den Glauben gekostet hätte. Aber jetzt kratzt Asaf sozusagen die Kurve in der Mitte des Psalms ab Vers 15. Die Krise überwunden. Nun, all die Zeit, in denen jetzt der Asaf so ehrlich seine Gedanken wiedergegeben hat in diesem Psalm, all diese Zeit weiß Asaf in seinem Kopf schon, was er glauben sollte. Und das ist oft so, oder? Dass wir das im Kopf schon wissen. Dass es nicht stimmt, dass er ganz umsonst sein Herz reinerhalten hat. Er weiß, dass es keine rechtgläubige Aussage wäre. Und das wird auch in Vers 15 sichtbar. Er sagt, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, ja, dass es wirklich umsonst war, ich will hinausgehen und das predigen und das der Gemeinde als Lobpreisleiter sagen, es lohnt sich nicht. Wenn ich das getan hätte, ich hätte treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne, an der Gemeinde als Lobpreisleiter. Asaf weiß das. Ich weiß das in meinem Kopf. Aber ich fühle mich, als wäre es umsonst. Und er kann auch nicht verstehen, warum es ihm so schlechter geht. Er kann das nicht nachvollziehen, wenn alle anderen es so gut haben. Schau Vers 16. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergeblich in meinen Augen. Mit anderen Worten, Asaf konnte nicht sehen mit seinen Augen, was er am Anfang des Psalms bekannt hat. Nur gut ist Gott gegen Israel. Ich kann es nicht sehen. Nur gut ist Gott gegen Israel. Ich kann es nicht sehen. Und der Grund, Asaf konnte es nicht sehen, war der, weil er nicht auf Gott blickte, sondern nur auf sich und die anderen.
Ja, wenn wir den Psalm mal im Überblick anschauen.
Hier siehst du den ganzen Psalm 73. Und wenn du Verse 13 bis 14 genau anschaust, dann siehst du, Asaf erwähnt kein einziges Mal macht er eine persönliche Referenz zu Gott. Er hat Gott überhaupt nicht im Blickfeld. Nur sich und die anderen. Das Hellblaue ist, wenn er über die anderen redet. Das Hellgrüne ist, wenn er über sich redet. Und Gott ist überhaupt nicht im Blickfeld in diesem ersten halben Psalm, den wir angeschaut haben. Und hier ist, wie Asafs Krise sich wendet, jetzt aber in Vers 17. Was ist der Wendepunkt? Der Wendepunkt kommt, als er in Vers 17 beginnt, seinen Blick auf seinen Gott zu richten. Fast wäre ich gestrauchelt. Ich habe vergeblich versucht zu verstehen, bis, Vers 17, bis ich in das Heiligtum Gottes ging, bis ich Gott begegnet bin. Asaf blickt jetzt nicht mehr nur auf die Gottlosen oder nur auf sich, sondern er blickt auf Gott. Und er blickt, ja, auf Gott und auf die Gottlosen aus Gottes Perspektive. Und er blickt auf Gott und sich selbst aus Gottes Perspektive. Das ist, wo die Referenzen auf Gott und auf die anderen und auf Gott und sich selbst sich anfangen zu mischen. Da wendet sich sein Fokus hin. Er hat einen völligen Perspektivenwechsel jetzt. Plötzlich führt er sich Gott vor Augen in all dem. Und was Asaf sich in Vers 16 nicht erklären konnte, das löst sich jetzt beim Blick auf Gott auf. Wie kann es sein, dass es den Gottlosen laut Vers 12 immer gut geht und sie reich werden? Antwort Vers 17. Bis ich in das Heiligtum Gottes kam und auf ihr Ende Acht gab. Sein Blick fällt auf ihr Ende. Wenn die Gottlosen unweigerlich mit Gott es zu tun bekommen. Und Asaf lernt, dass er Gott niemals aus der Gleichung herausnehmen darf. Das ist das Ende der Gottlosen. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Glaub nicht, Asaf, dass Gott die Gottlosen davonkommen lässt. Sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Ihr Wohlergehen löst sich auf wie ein Traum nach dem Erwachen. Die Wahrheit ist, Gottes Güte, die die Gottlosen jetzt erfahren, mag vielleicht den einen oder anderen zur Besinnung führen. Aber für die meisten endet es in Hochmut und Gottesverachtung. Und das ist eine Tragödie. Und ich, muss sich Asaf wohl irgendwann gedacht haben, ich habe die Gottlosen beneidet, weil ich Gott nicht gesehen habe in all dem. Und es dämmert Asaf langsam, wie töricht er gewesen war, dass er meinte, umsonst an Gott geglaubt zu haben. Schau Vers 21 bis 22. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, das Stechen dieses Neides, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Ein Schaf versteht manchmal nicht, wenn der Hirte ihm Gutes tun will und wehrt sich. Das ist bei Kindern auch manchmal so. Versuch mal deinem Kind bei Bindehautentzündung deinem Kind Augentropfen zu geben. Versuch das mal. Oder eine Haarkur zu machen, wenn sie Läuse haben. Du willst was Gutes tun und dein Kind wehrt sich wie ein Vieh. Ich kenne das. Und manchmal tun wir das mit Gott auch. Wenn Gott unser Leben fügt auf eine Art, die uns wohltut, auch wenn wir es im Moment nicht sehen können oder wollen,
können wir reagieren wie ein Vieh.
Aber selbst wenn wir das tun, und selbst als Asaf das gemacht hat, vielleicht sogar gegen Gott gewütet hat, ja? Schau, wie Gott reagiert. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich, sagt Asaf. Und was hat Gott gemacht? Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Asaf hat nie zweifeln daran müssen, dass Gott ihn nur für eine Sekunde allein lässt. Nicht, weil Asaf diesen Entschluss hier gefasst hat, in dem Moment, ich bleibe bei dir, mein Entschluss, nein, sondern die Wahrheit dahinter ist, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Die ganze Zeit hast du mich gehalten, obwohl ich getan habe wie ein Vieh. Du hast mich gehalten, hab mit Händen und Füßen um mich geschlagen, hab die Gottlosen beneidet, meinen Glauben an dich als umsonst bezeichnet, weil ich deine Gaben höher geachtet habe als dich, den Geber. Und du, Herr, hast mich trotz allem bei meiner rechten Hand gehalten und mich nicht losgelassen. Und Asaf sieht plötzlich Gottes Gegenwart in seinem Leben, Gottes Nähe, trotz all der Umstände. Vers 24, du leitest mich nach deinem Rat. Und du nimmst mich danach. Nach all diesem Leid meinetwegen, dieser Züchtigung. Du nimmst mich danach, wenn alles Leid ein Ende hat, in Herrlichkeit auf. Ganz umsonst. Rein aus Gnade nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Ich aber fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, wenn du, mein Gott, mich nicht gehalten hättest. Jetzt kann ich es sehen, deine kostbare Nähe. Gott, du hältst mich, Vers 23. Du leitest mich, Vers 24. Und du nimmst mich in Herrlichkeit auf. Und schau, wie die Gaben, um die Asaf die Gottlosen so beneidet hat, plötzlich völlig in den Hintergrund treten. Völlig an Bedeutung verlieren. Im Angesicht Gottes selbst, des Gebers. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Und das ist eine der wunderbarsten Lobeshymnen auf Gott in der ganzen Schrift. Ich liebe diese Verse und ich liebe diesen Gott. Asaf hat beim Blick auf Gott und sich selbst erkannt, Gott selbst zu haben, den Geber allein, nicht die Gaben. Den Geber zu haben, das ist das größte Glück. Und so kommt Asaf aus dieser Krise heraus zum Schluss. Und der Schluss ist eine Art Zusammenfassung in Vers 27 bis 28. Siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen, die lieber die Gabe haben als den Geber, die dir in Ermangelung der gewünschten Gaben den Rücken kehren. Es tut weh, wenn wir sehen, dass das Christen machen, oder? Aber wenn du deinen Blick auf Gott selbst richtest, weg von den Gaben, hin zum Geber, dann kommst du zur Erkenntnis, mir ist die Nähe Gottes köstlich. Du, Gott, bist mein größtes Glück. Und was tust du, wenn du das nicht
empfindest. Was tust du, wenn du das jetzt ganz echt nicht sagen kannst? Du fliehst zu Gott. Du fliehst einfach zu Gott. Du machst ihn zu deiner Zuflucht. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht. Du gehst hin zu Gott und bekennst, bewahrt. Machen wir es wieder mal durch. Bekenne. Ich bekenne, Herr, vor dir, dass ich die Gottlosen beneide. Ich bekenne, dass ich die Gaben höher geachtet habe als dich, den Geber. Und ich erbitte von dir, dass du mir vergibst und dass du mir die Augen öffnest dafür, wie wunderbar glücklich ich mich schätzen kann, dass du mir nah bist. Und dann das V. Vertraue. Du hast gesagt. Du hast gesagt, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibst doch du, Gott, ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Du hast in deinem Wort gesagt, es gibt diesen Ort des Glücks. A. Agiere. Ich kehre um. Von meiner Liebe zu den Gaben, zurück zu meiner Liebe zu dir. Und ich danke dir, D. Bewart, D. dass du mein Gott bist und das sichtbar gemacht hast in Jesus Christus. Wir fliehen so zu Gott, bekennen, erbitten, vertrauen, agieren, danken, um am Ende all deine Werke zu verkünden. Ein Zeugnis zu geben, ein Zeugnis, das andere wirklich brauchen können, darüber, dass sie die Glaubenskrise überwunden haben, weil sie auf ihren Gott geblickt haben und so das Evangelium sichtbar wird, von was wir in Jesus Christus wirklich haben. Diese Verse hier, es lohnt sich, diese auswendig zu lernen. Vielleicht auch den ganzen Abschnitt 21 bis 26, wer den Mut hat. Ich möchte den nochmal zum Schluss lesen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Amen. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für diese deine Nähe und dafür, dass wir dich haben, unseren wunderbaren Heiland und Gott. Amen.